knapper werdendes Geld in Verbindung mit, oh, ihr lest den Text zu XY ja ganz anders als wir, das hat ordentlich Tabasco in die Debatten gebracht. Die Freiheit, über das eigene Eigentum zu verfügen, endet nicht mit dem Tod. Nach Finanzminister gibt es für einen FDP-Politiker kein anderes spannendes, einflussreiches Amt mehr, finde ich.
Das vorläufige amtliche Ergebnis. Klarer Gewinner dieser Wahl.
Das deutschlandweite Rekordergebnis.
Der große Moment dieses Wahlkampfs.
Der überragende Wahlsieg.
Es gibt eine absolute Mehrheit.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Absolute Mehrheit, dem Podcast über politische Visionen. Mein Name ist Jan Schippmann und unser Gast heute ist niemand Geringeres als der Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner. Der steht momentan besonders im Fokus, weil es weder der Ampel noch der FDP sonderlich gut geht. Und umso spannender ist es zu erfahren, wie er Deutschland verändern würde, wenn er mit seiner Partei alleine regieren könnte. Ich freue mich extrem aufs Gespräch.
Einen schönen guten Abend.
Herr Lindner, müssen wir uns um Sie Sorgen machen?
Nein, machen Sie sich Sorgen ums Land, um Ihre Familie, um sich selbst. Um mich müssen Sie sich keine Sorgen machen. Mir geht's gut.
Friedrich Merz macht sich nämlich doll Sorgen um Sie. Der hat gesagt, was die FDP da betreibt, ist organisierter Selbstmord. Können Sie den beruhigen?
Friedrich Merz kritisiert die FDP, dass wir nicht alle Ideen der Grünen so durchwinken. Zugleich spricht Friedrich Merz aber den Grünen jede Regierungsfähigkeit ab. Also mein Eindruck ist, er muss sich für einen Kritikpunkt entscheiden. Vielleicht ist er an dem Tag einfach nur mit dem falschen Fuß aufgestanden. Schwamm drüber.
Glauben Sie, dass es Friedrich Merz so sehr am Herzen liegt, dass die Ideen der Grünen durchgewunken werden?
Keine Ahnung. Aber ich bin Gott sei Dank auch nicht der Sprecher des Kollegen Friedrich Merz.
Lassen Sie uns mal auf die aktuelle Lage schauen. Das haben Sie wahrscheinlich in letzter Zeit relativ viel gemacht. Die FDP steht im Bund bei unter 4%. In den Ländern ist sie teilweise unter Sonstige gelandet. Woran liegt das? Ist das eine Frage, dass die Menschen ihr politisches Angebot nicht so wirklich verstehen oder weil sie keine Lust drauf haben?
Weder noch. Bei der letzten Bundestagswahl haben wir ja über 11% gehabt für genau die Überzeugungen, für die wir heute auch stehen. Also eine Politik, die zunächst einmal der Eigenverantwortung der Menschen eine Chance gibt, für ein weltoffenes Land, das seine Zukunft in Technologie sieht, das wirtschaftlich stark sein will. Und ich glaube, dass diese Werte von Freiheit, Eigenverantwortung, Leistungsbereitschaft, Respekt vor Eigentum, Offenheit für Neues, die Werte werden geteilt. Aber die FDP ist eben in einer kontrovers diskutierten Koalition, die vorzeigbare Ergebnisse erzielt, aber auf dem Weg dahin enorm viel Lärm produziert. Und deshalb sind die Werte und Projekte der FDP nicht falsch, aber sie sind verborgen hinter einer umstrittenen und streitenden Koalition. Zum Glück tritt bei der nächsten Bundestagswahl keine Koalition an, sondern die FDP als Partei.
Das Spannende ist ja, dass als der Koalitionsvertrag veröffentlicht wurde, alle geschrien haben, die FDP hat als kleinste Regierungspartei da das meiste rausgeholt. Gerade die linke Bubble war total schockiert. Was macht der Scholz da? Was lässt er vom Lindner das alles vorschreiben? Aber beispielsweise Wolfgang Kubicki sagt zum Beispiel, nach jeder Landtagswahl, wir müssen jetzt FDP pur haben. Wir müssen es nicht mal, ich glaube, das ist ein Zitat, weil der Robert kann sich gehackt legen. Der scheint ja nicht, zumindest nicht zufrieden zu sein.
Natürlich hat die FDP auch nicht die absolute Mehrheit erzielt. Und deshalb müssen wir Kompromisse in einer Koalition machen, um auch gute Projekte umzusetzen, die uns wichtig sind. Die anderen haben übrigens ja auch teilweise gute Projekte. Ich bin kein Freund von absoluten Mehrheiten, weil als Liberaler bin ich davon überzeugt, dass niemand im Besitz der letzten Wahrheit ist. Jeder hat irgendwie ein bisschen Wahrheit. Und deshalb ist Ausgleich in einer Gesellschaft eigentlich ganz gut, um sich zu versöhnen und um gemeinschaftlich voranzukommen. Aber Ende mit der Fußnote. Nein, die FDP hat Wesentliches auch mit umgesetzt. Ich denke an steuerliche Entlastungen. Ich denke an stabile Staatsfinanzen. Die Inflation geht auch runter, weil wir eine solide Haushaltspolitik machen und der Notenbank, der EZB bei der Zinspolitik nicht dazwischen funken.
Unter 2% jetzt.
Und wer hätte das gedacht? Sie war mal zweistellig. Die Bundeswehr ertüchtigen wir wieder. Wir investieren auf einem Rekordniveau in Schiene, Straße, digitale Netze. Allein die Anforderungen, die die Bürgerinnen und Bürger an die Regierung stellen, die erfüllt die Regierung insgesamt gegenwärtig offensichtlich nicht. Und für mich ist das zum einen der Stil. Da wird eben sehr viel gestritten, wofür man auch Verständnis haben muss, denn wir sind ja alle unterschiedliche Parteien. Jeder hat seinen Wählerinnen und Wählern Zusagen gemacht und alle kämpfen darum, in Anführungsstrichen zu liefern. Zum anderen gibt es aber auch gedankliche Limits. Und die sehe ich schon. Ein drängendes Thema ist die Begrenzung der Einwanderung nach Deutschland, die Steuerung, die Kontrolle der Einwanderung nach Deutschland, damit wir weltoffen und tolerant bleiben und die Menschen Einwanderung akzeptieren. Da gibt's Limits bei den Grünen. Die Grünen würden mir jetzt wiederum vorwerfen, der Lindner, der hält ja total orthodox an seinem Fetisch Schuldenbremse fest. Könnte ich jetzt was zu sagen, aber jedenfalls der Vorwurf ist ja bekannt. Und so haben wir wechselseitig Limits, dass der Eindruck entsteht, die wesentlichen Probleme des Landes können gegenwärtig, also wirtschaftlicher Aufschwung, Steuerung der Migration, Investitionen, damit Deutschland wieder funktioniert, können irgendwie von dieser Regierung nicht geliefert werden. Und den Eindruck müssen wir überwinden.
Finden Sie das manchmal ein bisschen schade, weil Sie haben gerade den Stil angesprochen, als die Ampel sich zusammengesetzt hat und langsam zusammengefunden hat, da wurde ja auch über Stil gesprochen und zwar über einen sehr positiven, vertrauensvollen Stil. Finden Sie das ein bisschen schade,
dass es... vertraulichen
Stil. Vertraulich.
Das war ja das Besondere während der Sondierungsgespräche und der Koalitionsverhandlungen, dass nahezu nichts nach draußen gedrungen ist.
Im Gegensatz zu mit der Union.
Ja, und im Gegensatz zum jetzigen Regierungshandeln. Also Journalistinnen und Journalisten haben nichts mitbekommen, was da passiert ist. Und da wurde auch hinter den Kulissen gerungen. Diesen Charakter der Vertraulichkeit kann man nicht im Regierungshandeln mit hunderten Leuten, die damit befasst sind, aufrechterhalten. Aber es wird doch sehr viel und sehr stark gestritten, weil die Unterschiede so groß sind. Und heute muss man ganz offen eines auch einräumen. Das wurde mir aber erst so auf der Strecke der letzten Jahre klar. In unserem Koalitionsvertrag haben wir ja Texte zu politischen Vorhaben. Und es hat sich herausgestellt, dass die Texte unterschiedlich gelesen werden.
Bei der Kindergrundsicherung beispielsweise.
Zum Beispiel. Also die Texte werden unterschiedlich gelesen. Außerdem war ja Bestandteil der Koalitionsverhandlungen eine Operation, 60 Milliarden Euro zu reservieren für zusätzliche Investitionen. Und das Bundesverfassungsgericht hat ja die Schuldenbremse nochmal neu beschrieben, Rechtsklarheit geschaffen. Da sind bekanntlich dann die 60 Milliarden gestrichen worden. Und beides zusammen. Jetzt die Diskussion um knapper werdende Ressourcen, also Geld, knapper werdendes Geld in Verbindung mit, oh, ihr lest den Text zu XY ja ganz anders als wir. Das hat ordentlich Tabasco in die Debatten gebracht.
Tabasco ist gut. Man muss sagen, ich meine, es sind ja auch wahnsinnige Aufgaben gekommen. Es gibt einen Angriffskrieg in Europa. Es gab eine Energiekrise. Hätte man sich da eigentlich hinsetzen müssen und sagen, pass mal auf, ja, wir machen es jetzt hier ehrlich, wir machen den Koalitionsvertrag nochmal auf und wir gucken uns an, was jetzt überhaupt noch realistisch möglich ist?
Ja.
Ist Ihnen das in Sinn gekommen damals?
Es gab solche Gelegenheiten, auch Anlässe, wo ich das vorgeschlagen habe, aber ich verstehe, dass diese Idee nicht auf Begeisterung bei allen Beteiligten gestoßen ist. Warum? So eine Vereinbarung wie ein Koalitionsvertrag dann im Lichte einer Zeitenwende neu zu besprechen, zu verhandeln, darin sieht ja nicht jeder der drei Partner gleichermaßen eine Verheißung, sondern möglicherweise ist damit eher die Befürchtung verbunden, dass eigene Lieblingsprojekte dann nicht realisiert werden, weil andere Zeitenwende wichtiger werden. Und deshalb verstehe ich, dass manche die Befürchtung hatten, das machen wir besser nicht. Aber wer weiß, niemand kann heute sagen, wenn man es gemacht hätte, wäre alles anders gekommen. Mhm. Es gibt eben da keine Gewissheit. Es ist jetzt so, wie es ist. Und jetzt geht es darum, dass die Regierung in diesem Herbst zeigt, dass sie Teil der Lösung ist und nicht Teil des Problems.
Ich meine, es hat Ihren Job auch nicht einfacher gemacht, die ganzen Konflikte, die da auf Sie zugekommen sind.
Nö, Sie kann sind man sagen.
Vor allen Dingen, eigentlich müsste ich sagen Plural, weil Sie verantworten das Finanzministerium und Sie verantworten die FDP. Das sind zwei komplette Vollzeitjobs, würde ich jetzt einfach mal sagen. Kann man die überhaupt auf Dauer zufriedenstellend ausfüllen? Weil ich meine, Ihr Tag hat auch nur 24 Stunden.
Die Rolle des Parteivorsitzenden in einer so komplexen Koalition und die des Finanzministers, die bedingen sich eigentlich, weil Dadurch ist es mir möglich, in einer kleineren Partei mit zwei Parteien links der Mitte unsere liberale Position zur Geltung zu bringen. Das wäre in anderen Rollen nicht möglich gewesen. Und deshalb war das auch nötig. Wenngleich ich dadurch schon im Kabinett auch recht einsam bin. Ja. Weil auch meine FDP-Kollegen ja mal kritisch auf den Finanzminister schauen,
ja, wir auch
obwohl vorhaben. obwohl er der eigenen Partei angehört. Aber gut, das ist der Preis.
Erfahrene Hörerinnen und Hörer unseres Poddies wissen es ganz genau. Bevor wir über die mitgebrachten Maßnahmen sprechen, haben Sie noch ein Zitat für uns mitgebracht, das Ihre politische Leitlinie besonders prägt oder ausdrückt. Und manche suchen sich da einen Song aus, manche ein Filmzitat. Bei Ihnen muss man ein bisschen weiter zurückgehen.
Ja, also es gibt ein Zitat von Perikles, das, wie ich finde, sehr schön ausdrückt, was Freiheit bedeutet und was Freiheit fordert. Er sagt ja, das Geheimnis des Glücks sei die Freiheit und das Geheimnis der Freiheit der Mut. Also ich glaube nämlich auch, dass ein selbstbestimmtes Leben oder anders gesagt, dass ein Leben in Würde ohne Freiheit undenkbar ist, aber dass Freiheit auch Mut erfordert, nämlich den Mut, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, eigene Urteile zu treffen, Mut, Entscheidungen zu treffen, für die man dann auch Verantwortung übernimmt. Du kannst eben als freier Mensch nicht andere verantwortlich machen für deine Entscheidungen, dein Schicksal. Und das ist, auch wenn es ein sehr altes Zitat ist, etwas, was so meine Leitlinie, Liebe zur Freiheit, aber eben auch Gedanke an die Eigenverantwortung ganz gut zusammenfasst.
Die beste Überleitung zu Ihrer ersten Maßnahme.
Immer mehr alte Menschen, immer weniger junge. Deutschlands Rentensystem stößt an seine Grenzen und muss reformiert werden. Nur wie? Das Bundeskabinett hat sich Ende Mai auf das Rentenpaket 2 geeinigt. Die Festschreibung des Rentenniveaus bei 48%, keine Änderung beim Eintrittsalter, aber deutlich steigende Beiträge. Wirklich neu ist außerdem das sogenannte Generationenkapital. Damit soll Geld für die Finanzierung der gesetzlichen Rente am Kapitalmarkt angelegt werden. Wirklich happy mit der Reform ist aber kaum jemand. Während aus dem linken Lager der Vorwurf kommt, es würde mit Rentengeldern gezockt werden, kommen aus der FDP Stimmen, dass die Reform nicht weit genug geht.
Wir haben eine sehr junge Zielgruppe und tatsächlich hat kaum ein Thema uns so viel beschäftigt in den letzten Monaten wie das Thema Rentenreform. Weil viele von unseren Leuten in der Community gesagt haben, das ist so verdammt ungerecht, was da beschlossen wurde. Also die Rentner werden aus der Pflicht entlassen. Also es gibt keinen Einschnitt beim Rentenniveau, es gibt beim Renteneintrittsalter keine Änderungen, aber die Beiträge steigen einfach. Verstehen Sie das?
Ja, aber die Beiträge sollen nicht steigen. Die Beiträge in den 30er Jahren würden ja nur steigen, wenn das Rentenpaket 2, das jetzt gerade im Bundestag beraten wird, das Ende aller Rentenreformen wäre. Davon kann ich aber nur dringend abraten.
Das, was Hubertus Heil jetzt gerade zumindest sehr prominent bewirbt, hat zumindest diesen Plan, dass bis, ich glaube, 2035 der Beitrag auf 22,3% steigen soll?
Wenn nichts weiter passierte. Ich benutze den Konjunktiv, denn darum geht es mir. Das Rentenpaket 2, das ist das, was jetzt in dieser Wahlperiode umsetzbar scheint. Eine Haltelinie von 48% auf der einen Seite und auf der anderen Seite erstmals, Gott sei Dank, der Einstieg in die Kapitaldeckung, also dass wir durch Erträge, die wir an den internationalen Kapitalmärkten klug anlegen, die Beitragsentwicklung dämpfen. Das ist so eine 1-0-Version, die da jetzt kommt.
Fuß in der
Tür. Noch, ja, genau. Immerhin das, aber mehr auch nicht. Und deshalb muss ein Rentenpaket 3, 4, 5 auch noch kommen. Könnte ich sagen, was da rein gehört. Aber jetzt reden wir erstmal über 2. Und das ist Haltelinie in Verbindung mit Einstieg in die Kapitaldeckung.
Genau, da gehen wir nämlich gleich nochmal drauf, weil Ihre erste Maßnahme ist eine echte Aktienrente.
Ja,
und der Unterschied zwischen einer kapitalgedeckten Rente, wie es jetzt kommt, und einer echten Aktienrente, den werden wir jetzt gleich hier herausarbeiten, würde ich sagen.
Ja, sehr gut.
Was würden Sie anders machen, wenn Sie die absolute Mehrheit hätten?
Jetzt muss ich leider Sie enorm enttäuschen, weil das, was ich jetzt vorschlage, ist das, was wir tatsächlich machen, auch ohne absolute Mehrheit.
Dann bin ich gespannt.
Gerade heute übrigens.
Habe ich vor einer Stunde gelesen, ja, dass da was kommen soll.
Ja, genau. Heute habe ich die sogenannte Ressortabstimmung begonnen. Das heißt, der Gesetzentwurf aus meinem Ministerium ist an die anderen Ministerien jetzt gegangen und soll danach an den Bundestag. Was machen wir? Wir schaffen Wahlfreiheit und wir machen die Säule der privaten Vorsorge attraktiver. Da gab es bislang die Riester-Rente. Für die gab es Zulagen für Menschen mit einem geringeren Einkommen und eine steuerliche Absetzbarkeit des Ansparens für Menschen mit einem höheren Einkommen. Aber eben nur ein Versicherungsprodukt, das auch nicht so performt hat. Und jetzt kommt was Neues. Man kann sein eigenes Depot einrichten. Also du entscheidest dich. Ich will nicht ein Versicherungsprodukt, sondern mein eigenes Depot. Dann entscheidest du dich für ETF, Aktien, also deine Produkte, an die du glaubst. Und die steuerliche Förderung, die geht in dieses Depot rein. Das heißt, für jeden Euro, den du anlegst, zum Beispiel in einem ETF-Sparplan, legt der Staat 20 Cent obendrauf. Das Ganze in diesem Depot bleibt steuerfrei. Alle Erträge bleiben da drin. Und erst nach einigen Jahrzehnten, wenn man im Ruhestand ist, mit Mitte 60, dann erst wird das, was man rausnimmt als Rente, wie bei der gesetzlichen Rente, dann erst versteuert. Der große Vorteil ist, erstens, ich kann jetzt auch Kapitalmarkt mit höherer Rendite nutzen für die Altersvorsorge und selber entscheiden, wie ist mein Risikoprofil, lieber ETF oder vielleicht ETF auf MSCI World, also internationale Aktien oder deutsche, das mache ich selber. Mhm. Ich bekomme dafür eine staatliche Förderung und ich kann über Jahrzehnte, ohne dass die Steuer dazwischen funkt, den ganzen Zins- und vor allen Dingen Zinseszinseffekt nutzen. Durch solche Instrumente sind viele Menschen auch mit normalem Einkommen in Schweden oder in den USA mit ihren 401k-Sparplänen, so heißt das da, im Alter viel unbesorgter, weil sie neben zum Beispiel einer gesetzlichen Rente dann auch noch so eine zusätzliche private Stütze haben.
Da gibt es eine Obergrenze von 3.000 Euro im Jahr, oder? Wie war das?
Genau, 3.000 Euro. Darüber hinaus gibt es keine staatliche Förderung mehr. Also, man kann
also 600 Euro kriege ich mal Maximum genau, im Staat.
Genau,
Staat,
wenn man 3.000 Euro im Jahr selbst zurücklegt für seine Aktienrente, dann hat man die volle staatliche Förderung von dann 600 Euro.
Genau. Man kann da erst rangehen, wenn man in Rente geht.
Exakt.
Also man hat nicht die Möglichkeit vorher zu sagen, Cash out. Und
mit 55 sagen, jetzt habe ich eigentlich es mir verdient, nochmal eine schöne Reise zu
so
machen.
Sportwettenmäßig.
Nee, so das Cash geht out. Nicht. Das muss man mit seinen privaten Rücklagen machen. Wenn der Staat das fördert, dann geht es darum, einen Anreiz zu setzen, dass die Menschen im Alter ihren Lebensstandard halten können und nicht, naja, ist nicht einfach nur eine Förderung für Konsum dazwischen.
Das kommt jetzt also ergänzend zum Generationenkapital.
Genau, wir haben einmal ja die gesetzliche Rente. Das Generationenkapital stabilisiert die gesetzliche Rente und das hoffentlich in den nächsten Jahren noch stärker als jetzt am Anfang. Dann haben wir die betriebliche Rente, die haben wir übrigens auch gerade reformiert. Bei der betrieblichen Rente ist es jetzt sehr viel stärker möglich, die Rücklagen auch am Kapitalmarkt anzulegen. Und warum sage ich immer am Kapitalmarkt anlegen? Staatsanleihen und so bringen eben wenig Rendite. Wertpapiere wie Fonds oder Aktien, die verzinsen stärker und darüber hat man über die Zeit einen größeren Vorteil. Und dann jetzt die Säule der privaten Altersvorsorge.
Vielleicht müssen wir nochmal kurz den Unterschied zwischen dem Generationenkapital und einer Aktienrente, wie es immer so genannt
gerne,
wird,
kann ich machen.
Zu erzählen. Und zwar ist es ja so, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, der Staat nimmt Schulden auf, das kommt nicht aus dem Haushalt, das Geld, und investiert dann eine gewisse Summe X am Kapitalmarkt, muss dann natürlich auch wieder Zinsen abführen dafür, aber hat im Endeffekt eine Rendite. Und im Endeffekt ist es jetzt nicht so, dass dann da irgendwie die großen Rentenerhöhungen durchkommen, sondern es geht primär darum, den Bundeszuschuss, der jedes Jahr gerade aktuell schon über 110 Milliarden, glaube ich, in die Rente gepackt wird, quasi abzudämpfen, damit das Geld für andere Maßnahmen...
Perfekt erklärt. Das Geld, also dieses Generationenkapital gehört also nicht jemandem individuell.
Genau.
Während bei der Aktienrente, die ich gerade erklärt habe, die wir heute ins Kabinett gegeben haben, das gehört dir individuell. Das ist dein Geld, du entscheidest darüber, du triffst die Entscheidungen, wie angelegt wird. Das ist der Unterschied zum Generationenkapital.
Das heißt, man kann sich so ein Safe Way aussuchen, wo man halt irgendwie keine großen Risiken eingeht und man kann auch ein bisschen ins Risiko gehen, aber dann hat man ein Risiko.
Man kann auch ins Risiko gehen, wenn man sagt, okay, ich glaube daran und da sehe ich größere Chancen, aber Grenzen, weil der Staat es fördert, gibt es einen Unterschied zu deinem privaten Aktiendepot, also irgendwelche hochspekulativen Crypto-Assets und so weiter, die wird man nicht mit dem Geld der Steuerzahler fördern können. Das geht.
Irgendwelche strange Shitcoins oder wie die heißen?
Bei aller Liebe, das würde nicht funktionieren. Das würde ich sagen, ist nicht ein guter Umgang mit Steuergeld. Aber Leuten einen Anreiz zu geben, die, ich sag mal, mit 18 schon während der Ausbildung sagen, ich fange mal an, und die kriegen dann ihre 20 Cent, wenn sie im Jahr vielleicht anfangen mit 500 Euro, die sie zur Seite legen können, die sie sich ersparen. Okay, und das wächst dann auf.
Das Spannende ist ja, Sie haben ja eben schon einmal kurz Schweden erwähnt. In Schweden ist es ja so, dass ich glaube 2,5% vom Bruttolohn investiert werden, auch in entweder einen Staatsfonds, das ist glaube ich der Standard, wenn man nichts einstellt.
Und da gibt es 7 unterschiedliche, genau, die man sich auswählen kann.
Genau.
Das war Stichwort Rentenpaket 3, 4, 5. Das war jetzt im Rentenpaket 2 noch nicht möglich. Das heißt, mit den Beiträgen der Menschen, die in die Rentenkasse einzahlen jetzt, da bilden wir kein Generationenkapital. Insofern zocken wir auch nicht mit dem Geld von Menschen.
Sarah Wagenknecht gesagt hat, die Casino-Rente.
Genau das passiert eben gerade nicht. Es sind keine Beitragszahlergelder, sondern wir machen uns einen Effekt zunutze. Deutschland ist ja der Goldstandard der Staatsfinanzierung. Bei den G7-Nationen gibt es nur noch Kanada mit einem sogenannten AAA-Rating. Mhm. Das heißt, der deutsche Staat zahlt sehr wenig Zinsen für seine Staatsanleihen. Und wir nehmen also, wir begeben Staatsanleihen, nehmen Schulden auf, für die wir wenig Zinsen zahlen, und legen das Geld an den Kapitalmärkten an, wo nach aller Erwartung in der Regel eine höhere Rendite kommt. Also der deutsche Staatsfonds, den wir schon haben, der sogenannte Kenfo,
ja,
genau, der hat letztes Jahr 11% gemacht. Also sehr viel mehr, als wir Zinsen zahlen für die Staatsanleihen.
Wenn man 2-3% Zinsen abzieht oder so, dann...
Ja, und wir zahlen sogar in der Mitte 1,5% über die vergangenen Jahrzehnte. Und das machen wir uns zunutze. Achtung, don't try this at home. Das kann ein Privatmann nicht machen. Man zahlt höhere Zinsen für Kredite, wenn man überhaupt Kredite bekommt für Aktiengeschäfte. Auf die Erträge und die Gewinne der Veräußerung von Aktien zahlt man Steuern, macht alles der Staat nicht. Also was wir beim Generationenkapital machen, das kann man privat nicht.
Wie ist das denn jetzt? In der letzten Zeit gab es ja auch um das Rentenpaket 2 noch diverse Diskussionen. Johannes Vogel, Ihr rentenpolitischer Sprecher, hat sich da ja sehr für eingesetzt, hat gesagt, das kann man so eigentlich nicht verabschieden im Bundestag. Hat wirklich diverse Änderungen noch gefordert. Ist der jetzt happy damit, so wie es jetzt kommt mit der Aktienförderung?
Ja, also bei der Säule private Altersvorsorge, also dieses Altersvorsorge-Depot. Ich glaube, das ist ein Projekt, das hat also 1a liberale Handschrift. Bei dem Punkt sehe ich ganz viel Zustimmung. Die einzigen, die vielleicht sich nicht so mega freuen, sind die Versicherungsunternehmen, weil die lieber ihre Versicherungsprodukte fürs Alter verkaufen und jetzt bei den Fonds- bzw. Aktiendepot-Zugängen vielleicht ein bisschen skeptischer sind, dass sie Geschäft verlieren. Aber gut, damit muss man leben.
Ich finde es recht spannend, wenn man da über die Kommunikationsstrategie nachdenkt. Das ist heute veröffentlicht worden. Also man wird es ein bisschen später hier hören, dass jetzt quasi diese Aktienförderung stattfinden soll. Wir haben aus der Community bei uns wahnsinnig viel Enttäuschung über Sie persönlich gehört, weil Sie quasi das Rentenpaket 2 im Kabinett durchgewunken haben. Das ist ja verabschiedet worden im Kabinett. Weil alle haben gesagt, die FDP, die setzt sich ja eigentlich immer für Generationengerechtigkeit ein. Und jetzt winkt der Lindner das durch. Hätten Sie vorher gesagt, dass das mit der Aktienförderung noch vielleicht dazukommt, dann wären vielleicht ein paar Leute nicht so enttäuscht gewesen. Ist das nicht vielleicht irgendwie ein bisschen verschenkter Ruhm, so ein bisschen?
Abgerechnet wird doch am Ende.
Ja, aber ich glaube, abgerechnet wird auch bei Wahlen zwischendurch.
Klar, aber es ist eben, wie es ist. Eine Regierung bereitet ihre Vorhaben vor. Manches geht schneller, anderes geht weniger schnell. Da gibt es etwas, was ganz dringlich ist. Das andere braucht länger. Gerade bei der Frage jetzt eben der privaten Säule haben wir ein Verfahren gewählt, dass wir erst eine Fokusgruppe eingerichtet haben. Da waren also alle möglichen Beteiligten, von Verbraucherschutz bis hin zu Wirtschaftsexperten, und haben mit denen gemeinsam ein Konzept entwickelt, wie kann das aussehen. Das hat Zeit gebraucht, aber das hat eben auch die Qualität verbessert. Und deshalb all diejenigen, die sagen, oh, beim Rentenpaket 2, ich bin da enttäuscht, kann ich nur sagen, naja, es steht im Koalitionsvertrag, und das, was jetzt im Kabinett beschlossen wurde und im Bundestag verhandelt wird, ist besser als das, was im Koalitionsvertrag steht. Im Bundestag wird darüber jetzt weiter beraten. Ich glaube, dass die 48-prozentige Haltelinie für die Jüngeren, die ja auch irgendwann mal Rentner werden, eine Bedeutung haben wird. Also insofern muss man auch mal die eigene Zukunftsperspektive sehen.
Das ist ja nicht festgeschrieben. So. Also das sagen halt viele, ich habe da eh nichts von. Weil es ist ja, bis wann wird festgeschrieben? 40?
Zunächst mal bis 40, was übrigens auch, wenn ich das so sagen darf, ein Beitrag war, wo die FDP gesagt hat, wir können das nicht auf Dauer, auf alle Ewigkeit festschreiben.
Die SPD hat den länger gemacht.
Für immer. Aber warum nicht auf alle Ewigkeit? Weil wir mal schauen müssen, wie entwickelt sich eigentlich der Arbeitsmarkt. Ich gehe ja davon aus und hoffe, dass wir mehr Menschen in den Arbeitsmarkt bekommen, weil viele Frauen ungewollt in Teilzeit sind, weil die Kinderbetreuung nicht funktioniert. Wenn die stärker ihre Arbeitszeit ausdehnen können, hat das einen Effekt. Die Lebensarbeitszeit muss steigen. Wir sind jetzt bei 64,4, glaube ich, durchschnittliches Renteneintrittsalter. Das gesetzliche Alter ist 67. Da müssen wir irgendwann und bald hin.
Wir werden ja auch alle immer älter, was ja auch eine gute Sache ist.
Wir brauchen qualifizierte Einwanderung. Also Menschen, die, wenn wir älter werden, dafür sorgen, dass die Balance zwischen Rentnerinnen und Rentnern und Erwerbstätigen nicht noch stärker ins Kippen gerät. Und all das muss man ja in den nächsten Jahren beobachten. Und deshalb kann man nicht auf Dauer ein Rentenniveau festschreiben, weil dann wäre es nicht verantwortbar. Mhm. So kann man also nachjustieren.
Bevor wir auf die nächste Maßnahme gehen, muss ich aber nochmal ein anderes Land ansprechen. Und zwar wird immer bei uns gesagt auch, was ist mit Österreich? Weil in Österreich ist es ja so, die Rente ist ganz, ganz toll. Alle zahlen ein, Selbstständige, Beamte zahlen da auch ein. Die haben ein sehr, sehr hohes Rentenniveau. Lassen sich das auch was kosten, muss man sagen. Da sind die Beiträge so hoch, wie es jetzt auf 2035 angepeilt ist. Würde sich so ein System wie in Österreich nicht wunderbar auch mit so einer Aktienförderung kombinieren lassen? Können wir das Best of Both Worlds machen?
Ja, das österreichische Modell bezieht sich ja auf die erste Säule, die gesetzliche Rente. Mhm. Der Zufall will, dass der österreichische Wirtschafts- und Arbeitsminister vor 14 Tagen hier war. Und dann habe ich den genau das gefragt. Ich habe gesagt, bei uns schauen alle immer zu euch nach Österreich in der Debatte. Frau Wagenknecht und so weiter. Alle sagen, ja, so wie in Österreich. Wie siehst denn du das? Und dann hat er gesagt, ich rate ab. Weil bei uns kommen die Probleme des demografischen Wandels, der Alterung natürlich auch mit den damit verbundenen enormen Kosten. Und außerdem drückt dort, wie Sie ja gerade gesagt haben, drückt dort der Beitrag jetzt schon die Arbeitskosten. Und aus dem Grund gibt es auch dort jetzt eine Reformdiskussion. Also diejenigen, die sagen, wir wollen in Richtung Österreich, die sollten wahrnehmen, dass in Österreich manche wieder in eine ganz andere Richtung wollen.
Vielleicht sagen wir es mal ganz kurz für alle, die nicht so mega im Rentengame sind. Österreich hat eine etwas jüngere Gesellschaft im Schnitt und das macht sich natürlich dann nach und nach bemerkbar. Wir gehen auf die nächste Maßnahme.
Digital first, Bedenken second. Damit hat die FDP 2017 erfolgreich Wahlkampf gemacht. Mit der Realität in der Verwaltung hat es aber nicht viel zu tun. Online-Termine zu ergattern ist immer noch ein Glücksspiel. Viele Formulare müssen nach wie vor in Papierform persönlich vorgelegt werden. Und auch das Faxgerät will einfach nicht verschwinden. Seit vielen Jahren verspricht die Politik hier einen Kurswechsel. Aber gefühlt ändert sich nichts. In Sachen Digitalisierung gibt es in Deutschland noch massig zu tun.
Herr Lindner, mein Perso läuft bald ab. Das ist eine Info, die Ihnen nicht viel bringt, aber für mich heißt das, ich muss auf die Seite von der Stadt Berlin gehen. Ich muss mir einen Termin raussuchen. Der ist dann meistens in den nächsten 2 bis 3 Monaten vielleicht mal zu finden. Dann wahrscheinlich auch irgendwo am anderen Ende der Stadt. Immer in Spandau irgendwie. Keiner will nach Spandau. Da muss ich ja hinfahren, muss mein blödes Passbild da hinlegen. Natürlich aus dem Automaten, nicht irgendwie digital. Nee, einfach hinlegen, ein bisschen Geld zahlen. Dann fahre ich wieder nach Hause, eine Stunde durch Berlin. Und dann mache ich das Ganze nochmal, um das Ding wieder abzuholen. Im Jahr 2024. Warum ist das noch so?
Jetzt sind wir an dem Punkt, warum ich absolute Mehrheit genutzt habe und gesagt habe, so, da will ich ein Projekt machen. Das erste ist das, was ja schon kam. Da brauchte ich jetzt keine absolute Mehrheit. Jetzt brauche ich sie.
Ich bin gespannt.
Wir haben in Deutschland das Problem, dass wir den Bund, die Länder, die Gemeinden haben. Und zu viele wollen es alles alleine machen und das Rad immer neu erfinden. Deshalb kriegen wir auch kein Tempo in die Digitalisierung von solchen Verwaltungsleistungen. Estland ist ja ein sehr kleines Land. Mhm. Da hängt alles zusammen. Die können das aus einer Hand planen und entscheiden. Die haben eine gemeinsame IT-Infrastruktur quasi für das, was der Bund macht und die Rentenversicherung macht und die Länder machen und was die Gemeinden machen. Aus einer Hand. Und wenn ich wirklich ein Projekt hätte, wo ich sage, okay, einmal die absolute Mehrheit, da bräuchte ich allerdings dann auch noch die im Bundesrat. Also ich müsste die totale absolute Mehrheit haben.
Und da würden Sie als Liberale auch sagen, das ist nicht gut.
Da würde ich, da, ja, ich weiß, da würde
aber,
ich, aber wenn ich träumen dürfte,
ja.
Dann wir standardisieren diese Verwaltungsdienstleistungen, schaffen eine einheitliche Plattform und machen da einfach Tempo.
Das ist Ihre zweite Maßnahme, die Verwaltung konsequent digitalisieren. Mhm. Sie haben gerade schon gesagt, Föderalismus ist ein Problem, aber woran hakt es da am meisten aktuell?
Also ich komme mal in meinen eigenen Bereich, Steuer.
Mhm.
Der Bund hat meistens die Initiative bei der Steuergesetzgebung. Also wenn ich zum Beispiel die Umsatzsteuer für Photovoltaikanlagen auf Null setze, dann ist das ein Gesetzentwurf der Bundesregierung gewesen. Die Verwaltung der Steuern, das machen aber die Länder. Finanzämter sind Landesverwaltung. Deshalb sprechen die Länder bei der Gesetzgebung des Bundes unter anderem deshalb mit. Aber sie entscheiden auch über die Durchführung der Bundesgesetze. So, jetzt sind wir beim Punkt digitale Steuererklärung oder Elster-App haben wir ja. Damit, das ist die digitale Steuererklärung. Dafür sind die Länder und der Bund gemeinsam zuständig. 16 Länder und der Bund.
Spaßig.
Exakt.
So eine Videokonferenz will ich gar nicht sehen. Ich habe letztens einen FDP-Beschluss gefunden von ihrem Bundesparteitag 2022. Der hieß, alle Behörden bis 2025 digitalisieren. Steht drin, eine komplett papierlose Verwaltung. Verwaltungsgänge sollen komplett digital möglich sein. Und das Faxgerät soll auch endlich weg. Nächstes Jahr ist 2025. Wie sieht's aus?
Ja, wo ist die absolute Mehrheit? Haben wir auch noch nicht.
Aber 2022 waren sie zumindest schon in der Bundesregierung.
Das stimmt. Und da erzielen wir durchaus auch Fortschritte. Also was die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen des Bundes angeht, geht's ein Stück voran. Bei mir wird die Elster-App gemeinsam mit den Ländern weiterentwickelt. Da kann man jetzt auch Belege mit aufnehmen. Der Zoll bekommt eine App, wenn man also aus dem Ausland was bekommt, was beim Zoll ist. Das soll viel komfortabler werden. Künstliche Intelligenz zieht in die Verwaltung ein. Innerhalb des Finanzministeriums führen wir jetzt im Jahr 2024 die elektronische Akte ein. Das heißt, die Papierakte, so mit Gitternetzmappe und so weiter, die wird jetzt so langsam verschwinden. Aber bei allem Ehrgeiz, für mich geht es zu langsam.
Ich glaube, also wirklich jetzt ohne zu übertreiben, zwischen dem ersten Mal, wo ich ein Perso beantragt habe und jetzt sehe ich keinen Unterschied. Und ich glaube, ich habe wirklich, ich schwöre.
Es gibt einen digitalen Personalausweis. Den gab es damals noch nicht.
Ich muss aber trotzdem noch mal hinfahren, um einen neuen zu machen. Und ich schwöre wirklich, letztes Mal, als ich beim Amt war, lief da auf einem Computer Windows XP.
Ja.
Zwischen künstlicher Intelligenz und Windows XP ist halt echt schon viel ja, Raum. Und was ich damit sagen
allerdings
will.
Allerdings fürs Land Berlin kann ich jetzt nicht auch noch Verantwortung übernehmen.
Ist okay. Ja. Was ich aber damit sagen will, ist, die FDP hat zwei Wahlkämpfe, 2017 und 2021, das Thema Digitalisierung sehr offensiv und auch sehr erfolgreich besetzt, würde ich sagen. Und sie stellen jetzt seit 3 Jahren den Digitalminister. Und gefühlt hat sich eben nicht viel verändert.
Einspruch, und euer Ehren. Eins hat sich doch verändert.
Gefühlt, habe ich gesagt. Sagen Sie, was hat sich gesagt?
Ja, wir haben enorm an Tempo zugelegt beim Schließen der Funklöcher, beim Ausbau der breitbandigen Digitalnetze und beim Glasfaserausbau. Kostet viel Geld und die Förderung ist auch so umgestellt worden, dass es nicht mehr mit der Gießkanne ist, sondern da, wo die Probleme sind, die Löcher also sind, geht das Geld hin. Und das Tempo ist enorm vorangeschritten. Und das kann man in den Statistiken, kann man mal googeln, kann man das sehen. Da ist es also wesentlich besser geworden.
Kommt das bei den Leuten an?
Ich kann mich ja nur an Evidenz orientieren, also an Fakten orientieren. Und da tatsächlich sieht man, der Netzausbau ist dramatisch vorangekommen. Durch Geld, aber auch durch eine etwas andere Fördersystematik. Bei den digitalen Verwaltungsleistungen, deshalb sage ich ja, ich brauche die absolute Mehrheit, sind es eben Länder. Sie haben über das Land Berlin gesprochen, nicht über den Bund. Ja. Und vielfach sind es auch die Gemeinden vor Ort. Und deshalb mein Wunsch, wenn absolute Mehrheit, dann würde ich dafür gerne sorgen mit dieser absoluten Mehrheit, dass sich Bund, Länder, Gemeinden an einen Tisch setzen und sagen, so, wir definieren jetzt gemeinsame Verwaltungsstandards, wir nehmen dafür gemeinsames Geld in die Hand. Keiner redet jetzt mehr dazwischen, jetzt wird es einfach so gemacht.
Und wer entscheidet dann in letzter Konsequenz? Sie.
Bei der absoluten Mehrheit
wäre das so, ja. Ja, aber wenn man jetzt überlegen würde, vielleicht denkt man das mal was weiter. Man sagt, okay, man setzt alle an einen Tisch und dann definiert man dafür einen Verantwortlichen. Würde wahrscheinlich nie passieren, weil die Länder sehr ungerne Kompetenzen abgeben.
Ja, also sie haben ein sehr gutes Gefühl für die Zusammenhänge. So ist es, die Länder geben ungern Kompetenzen ab. Ich habe jetzt zum Beispiel bei der Digitalisierung der Steuerverwaltung mit meinen Kolleginnen und Kollegen eine Veränderung vorgenommen, und zwar koordiniert jetzt dieses Projekt, das heißt Konsens, das ist die Digitalisierung der Steuer, das koordiniert jetzt das Land Hessen. Da ist jetzt quasi das Projektmanagement, weil die Idee ist, wenn es immer eine große Skepsis gibt, wenn die Bundesregierung das macht, die wollen uns in die Länderkompetenzen reinfunken, vielleicht
Hessen,
kommt mehr
Glauben. Hessen ist vertrauenswürdiger.
Hessen ist zumindest ein Land. Und da sagen die anderen Länder Finanzverwaltungen möglicherweise, ja, also die verstehen uns und die wollen uns nichts wegnehmen. Und naja, also
ich bleibe an dem, Schirmherrschaft.
Ich bleibe an dem Thema jedenfalls intensiv dran. Meine Vision ist die komplett digitalisierte Steuererklärung, wo die Belege von einer künstlichen Intelligenz vorsortiert und eingefügt werden.
Scannt die mir die
auch
weg?
Die scannt die fotografieren sie mit dem Handy. Ja. Die künstliche Intelligenz identifiziert die, sortiert die an die richtige Stelle, fügt die Zahlen ein, holt aus anderen Datenbanken ihre weiteren Daten, macht dann die Steuererklärung fertig und sie müssen nur per Knopf sagen, okay, akzeptiere ich. Schaffe ich noch nicht in meiner ersten Wahlperiode, aber in meiner zweiten Amtszeit.
Ist jetzt mal ein Versprechen jetzt hier. Machen Sie Ihre Steuererklärung selber?
Nein.
Nein? Könnten Sie es?
Ich habe nicht so komplizierte Sachverhalte, aber aus Sicherheitsgründen als Politiker will ich auf absolute Sicherheit gehen, mir nichts vorwerfen lassen können. Und deshalb beauftrage ich dafür einen Profi. Ist ja immer doof, ne? Ein Politiker, der irgendwie einen Fehler in der Steuererklärung hätte.
Sieht nicht gut aus.
Nee, und als Finanzminister erst recht nicht. Und obwohl ich eigentlich wenig an Besonderheiten in meiner Steuererklärung habe, lasse ich es einen Profi machen.
Ist es, also ich meine, Digitalisierung ist so ein Thema, wir haben gerade schon gesagt, Länder, Kommunen, Bundesnetzagentur hängt da auch noch mit drin. Es ist wahnsinnig verzagt alles.
Sozialversicherungen, Kammern.
Es ist alles drin. Es ist wirklich, also ich kriege schon Abneigung, wenn ich das schon
und
höre.
Und Estland, ich weiß nicht, ob Sie da mal waren.
Ich war da noch nicht.
Ja, ist hochinteressant. Estland, die haben eben nach dem Fall des Eisernen Vorhangs quasi auf der grünen Wiese eine Verwaltung neu bauen können. Eine sehr kleine Struktur. Und die haben direkt von Anfang an auf IT gesetzt.
Hätte man ein Digitalministerium, also Volker Wissing ist gerade der Digitalminister in der Hinsicht, dass es beim Verkehrsministerium angegliedert ist. Aber hätte man nach der letzten Bundestagswahl ein Digitalministerium schaffen müssen?
Ja, ich hätte das sehr begrüßt und würde es auch beim nächsten Mal wieder fordern. Der Volker Wissing als Digitalminister ist ja zuständig für die Infrastruktur und auch für Regulierungsfragen wie jetzt den AI Act. Mhm. Aber sobald es um die Verwaltung geht, ist es eher das Innenministerium. Und die IT des Bundes, also die eigene IT, die der Bund für seine Verwaltung braucht, die wiederum ist beim Finanzministerium angesiedelt, aber so in einer Kooperation mit dem Innenministerium. Wenn man sich es malen könnte, Stichwort absolute Mehrheit, würde ich alle diese digitalen Fragen an einer Stelle bündeln. Dann ist einer zuständig und damit auch einer schuld. Und wenn einer schuld ist und verantwortlich gemacht werden kann, also, dann wird sie oder er da besonders Power drauf geben.
Würden Sie den Job gern machen?
Nach dem Finanzminister kann eigentlich nichts mehr kommen.
Gar nichts mehr. Sind Sie quasi am Ende Ihrer Laufbahn gerade?
Ja, nach Finanzminister gibt es für einen FDP-Politiker kein anderes spannendes, einflussreiches Amt mehr, finde ich. Mhm. Und deshalb würde ich das gerne auch noch weiter fortsetzen.
Eine Sache haben wir auch noch übrig, und zwar die dritte Maßnahme. Da gehen wir jetzt hin.
In kaum einem anderen Industrieland ist die Steuer- und Abgabenlast bei dem Einkommen so hoch wie in Deutschland. Eine OECD-Studie analysiert, von 38 untersuchten Staaten liegt Deutschland auf Platz 2. Höhere Steuern und Sozialabgaben muss ein Durchschnittsverdiener nur in Belgien zahlen. Ein durchschnittlich verdienender Single musste vergangenes Jahr 47,9% durch Steuern und Abgaben an den Staat abtreten. Das ist weit mehr als der OECD-Durchschnitt von 34,8%. Auch die Belastung für Familien ist vergleichsweise hoch. Vermögen und Erbschaften werden jedoch viel weniger besteuert als Arbeit.
Ihre dritte Maßnahme lautet mehr Leistungs- und soziale Gerechtigkeit durch niedrigere und einfachere Steuern. Dröseln wir das erstmal auf. Halten Sie unser Steuersystem für nachvollziehbar genug für Bürgerinnen und Bürger?
Nachvollziehbar ist ja die Dimension einfach. Da kann es immer noch einfacher werden.
Aber ist es auf einem guten Level? Also mein Bauchgefühl ist, wenn ich ans Finanzamt denke, nicht so gut.
Die Feststellung des zu versteuernden Einkommens ist relativ kompliziert, weil es unterschiedliche Einkommensquellen gibt. Der eine hat dann irgendwie noch eine Wohnung, die man vermietet, und andere sind selbstständig, und dann manche sind selbstständig und gleichzeitig haben sie eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit, und dann gibt es vielleicht noch Leute, die haben Kapitalerträge, weil sie irgendwie, was weiß ich, ein paar tausend Euro angelegt haben und Dividenden aus Aktien bekommen. Die Feststellung des zu versteuernden Einkommens, da ist die Komplexität. Und das will ich einfacher machen, also will der Frage gar nicht ausweichen. Und regelmäßig mache ich da Maßnahmen, die ein Stück Komplexität rausnehmen. Beispiel, wer eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat, der hat in der Vergangenheit, auch wenn er nur ein paar Euro damit verdient hat, eine Steuererklärung machen müssen. Habe ich abgeschafft. Bis 10 Kilowatt Peak ist die Photovoltaikanlage immer steuerfrei. Der Ertrag, da muss man keine Steuererklärung für machen. Oder das häusliche Arbeitszimmer, wie das früher hieß, haben wir umgestellt. Es gibt jetzt einfach eine Homeoffice-Pauschale, die ist viel leichter abzurechnen, als früher zu überlegen, okay, welche Kosten, welcher Kostenanteil ist das? Viel leichter. Ist gerade übrigens für Lehrerinnen und Lehrer eine enorme Erleichterung. Die haben in Deutschland ja in der Regel keinen Schreibtisch in der Schule. Da war es immer Papierkrieg. Viel leichter geworden. Jetzt diskutieren wir gerade darüber mit einer Expertenkommission oder nach einer Expertenkommission, die ich eingerichtet habe, sollte man die Entfernungspauschale, den Arbeitnehmerpauschbetrag, also die sogenannten Werbungskosten, und die Homeoffice-Pauschale insgesamt in so einer Art Berufspauschale zusammenfassen. Also aus drei mach eins. Also ich bin fortwährend dabei zu überlegen, wie kann man das Ganze noch handhabbarer, noch einfacher machen.
Es soll aber nicht nur nachvollziehbarer sein, sondern auch
niedriger.
Es soll niedriger
netto
werden.
Netto, genau.
Wie machen wir das? Wer soll denn niedrigere Steuern zahlen?
Insbesondere die Bezieher von kleinen und mittleren Einkommen müssen entlastet werden.
Wie weit ist das so, also von der Spanne?
Naja, mittleres Einkommen in Deutschland sind 4.000 Euro brutto im Monat.
In Vollzeitarbeit, ne?
Ja, klar, immer Vollzeitarbeit. Ja. Ne? Und das sind die Leute, die tragen die Last des Landes. Die sind in der Regel sozialversicherungspflichtig beschäftigt, siehe oben Rentenbeitrag und anderes mehr. Und das sind Leute, die haben eine Ausbildung gemacht, die arbeiten ihre 40 Stunden und haben enorme Abzüge. Also da würde ich hauptsächlich das Augenmerk drauf richten. Immer sehr kontrovers in Deutschland diskutiert, weil da auch ein bisschen Neid mit im Spiel ist. Aber auch die Wirtschaft, die selbstständigen Freiberufler werden in Deutschland zu stark belastet. Das sind ja die Leute, die tragen unternehmerisches Risiko. Die sollen investieren. Und im Fall jetzt der Industrie sollen die in Deutschland investieren und nicht irgendwo sonst in der Welt. Und deshalb müssen wir auch da ein Signal senden. Wir wollen wieder Wachstum, wir wollen Investitionen, wir wollen, dass Leute Arbeitsplätze schaffen. Und deshalb gehen wir in der Belastung dort ein Stück zurück. Und darf ich noch eine dritte nennen?
Klar.
Das ist die Steuer, die mich so am meisten triggert, die Grunderwerbsteuer. Wir sind in Deutschland ein Land der Mieterinnen und Mieter, weil zu wenige Menschen in Deutschland sich Eigentum leisten können. Ein Riesenproblem, weil Eigentum ist auch ein Lebenstraum und im Alter keine Miete zu zahlen, stabilisiert. Aber für Normalverdiener ist es in Deutschland, insbesondere in Städten wie jetzt hier Berlin oder München, nahezu ausgeschlossen, an Eigentum zu kommen. Und da müssen wir viel für tun. Ich will jetzt nicht über Baukosten sprechen. Das ist jetzt ein anderes Thema. Genau, ist ein anderes Thema, die Baukosten. Aber was ich nicht verstehe, ist, dass wenn jemand für seine Familie eine Eigentumswohnung kaufen will, die sie selber nutzen, warum da dann noch diese hohe Grunderwerbsteuer drauf geht. Und da wäre mein Vorschlag, einen Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer für die selbstgenutzte Immobilie, also absolute Luxusimmobilien, nimmt man raus, macht man also einen Freibetrag, ich sag mal großzügig 500.000 Euro. Mhm. Alles, was darunter ist, keine Grunderwerbsteuer, wenn du die Wohnung selber nutzt.
Ich glaube, 500.000 Euro kommt man mit der Familie, aber in Berlin auch nicht mehr so weit, wenn man die kauft.
Meinetwegen auch mehr, aber ich wollte jetzt mal ein Angebot machen. Das wäre ja schon was. Und meinetwegen machen wir es so, dass die Länder selber entscheiden. Guter Vorschlag von Ihnen übrigens. Die Länder entscheiden
das
selbst.
Das war jetzt meine.
Ja, die Länder entscheiden selbst. Es ist ja auch eine Ländersteuer, die Grunderwerbsteuer. Ja. Und ein Land mit tendenziell hohen Immobilienpreisen kann sagen, wir müssen es höher ansetzen mit dem Freibetrag. Und Länder, die geringere Immobilienkosten haben, weil vielleicht stärker ländlich geprägt, die können sagen, der Freibetrag bei uns kann niedriger angesetzt sein. Also kann man jedenfalls in die Länderhand geben.
Was ich mich immer frage ist, der Spitzensteuersatz wird in Deutschland ab einem zu versteuernden Einkommen von ungefähr 67.000 Euro fällig, also darüber.
Dann. Ja, wird aber jetzt weiter nach oben geschoben.
Wann? Auf und auf was?
1.1.
Auf?
Ich habe jetzt die genauen Zahlen, kann man googeln aus dem Gesetzentwurf, nicht im Kopf, aber wir werden, also die wissen wir auch erst im November, ja im November, weil dann kommt der sogenannte Progressionsbericht, der schaut, wie muss wegen der Inflation der Lohn- und Einkommensteuertarif nach rechts verschoben werden. Und ich habe zwar schon mal so einen Blick reingeworfen, aber offiziell gibt es den erst jetzt demnächst. Und dann wird der Grundfreibetrag, also das steuerfreie Existenzminimum, der Kinderfreibetrag, dasselbe für die Kinder also, und Lohneinkommensteuer und die Milderungszone des Solidaritätszuschlags mit der Inflation nach rechts verschoben.
Das heißt, wie viel Tausend steigt der? Also wie weit wird es nach rechts gezogen?
Also der Grundfreibetrag wird sicherlich in 2025 passiert was und in 26 wird er über 12 liegen. Mhm. Aber wie gesagt, der Progressionsbericht kommt erst noch und deshalb kenne ich die abschließende Zahl auch noch nicht. Aber es geht deutlich nach oben.
Worauf ich hinaus will, also 42% aktuell Spitzensteuersatz, dann passiert sehr, sehr lange gar nichts und dann erst ab 278.000 ungefähr gibt es immer 3 Prozentpunkte drauf, 45%.
Die sogenannte Reichensteuer.
Genau. Warum wird Einkommen so ungleich da, also beziehungsweise so unabgestuft besteuert?
Das hat der historische Gesetzgeber mal so entschieden, diesen Balkon der Reichensteuer da oben einzuziehen.
Wäre es nicht viel sinnvoller gewesen, den Spitzensteuersatz einfach, keine Ahnung, 30.000, 40.000 höher anzusetzen und dann von da aus sukzessive hochzustückeln?
Das Gros der Leute sind in der Mitte der Gesellschaft. Das sind die Leute, die zwischen 30 und 60, 70, 80.000 Euro verdienen. Das ist Mitte der Gesellschaft. Teilweise sind es ja auch zwei, die arbeiten und dann zusammen 80 haben. Und die Leute, die mehr als, ich sage mal, 120, 130, 140.000 Euro versteuern, das sind relativ wenige. Was bedeutet das? Wenn man für die Steuer erhöht, kommt gar nicht so viel in der Staatskasse an. Die müssen dann zwar individuell mehr zahlen, aber in der Staatskasse bringt es nicht so viel. Es gibt ja so eine Überlegung, hat mal jemand gesagt, die CDU. Die hat mal den Vorschlag unterbreitet. Der Carsten Linnemann, meine ich, war es sogar. Aber wenn ich was Falsches sage, dann entschuldige ich mich hiermit auch zugleich. Ich will jetzt nichts Böses sagen, sondern oder Robert Habeck hat sowas Ähnliches auch gesagt. Da war die Idee,
haben wir wieder Schwarz-Grün.
Wir erhöhen den Spitzensteuersatz, lassen ihn später greifen, um dann vorne bei dem sogenannten Mittelstandsbauch zu entlasten. Und da kann man auf paradoxe Zahlen. Der Spitzensteuersatz müsste 55% ab 80.000 Euro bereits betragen, damit man den Mittelstandsbauch für die vielen Millionen Menschen, die 3.000, 4.000 Euro verdienen, um da die Steuerlast zu senken. Und da sieht man, 55% ab 80.000 Euro, das wäre einfach zu viel und ungerecht.
Das ist spannend. Tatsächlich, ich meine, bei Ihnen schlagen ja sowieso zwei Herzen in einer Brust. Ich meine, der Liberale an sich würde gerne Steuern senken und der Finanzminister hätte gerne sehr viel Geld auch zur Verfügung.
Ja, aber ich verzichte gerne vorsätzlich auf Einnahmen, wenn ich wüsste, dass die auch bei den Menschen ankommen. Und ich will jetzt Sie nicht verstören, aber mir fällt im Bundeshaushalt schon das eine oder andere noch ein, wo man sagen könnte, ist vielleicht verzichtbar.
Jetzt wissen Sie ganz genau, dass ich wissen will, was das ist.
Naja, ich würde gerne sehen, dass mehr Menschen arbeiten in Deutschland, statt ein Bürgergeld zu bekommen. Und ich glaube, das wäre für die individuell auch gut, weil Arbeit ist nicht nur einfach Einkommen, sondern Arbeit ist auch soziale Teilhabe. Man geht raus, man hat was Sinnvolles, was man tut. Nicht jeder Job ist gut, ich weiß. Aber man kann ja auch sich rausarbeiten, hat irgendwann einen Job, den man als sinnvoll empfindet. Und deshalb sehe ich da eine Riesenchance, Lebenschancen zu verbessern und Einnahmen für den Staat zu generieren und Ausgaben zu reduzieren.
Das wurde ja mal durchgerechnet. Es gibt ja schon generell ein Existenzminimum, was nicht unterschritten werden darf. Friedrich Merz hat es hier, glaube ich, gesagt, Carsten Linnemann, glaube ich, auch. Da sind sie, glaube ich, relativ einer Meinung. Mhm. Aber so viel mehr ist da gar nicht zu holen, wenn man das Existenzminimum ansetzt. Oder wollen Sie das komplett nochmal reformieren?
Sie gehen ja jetzt vor und sagen, den Regelsatz des Bürgergelds kürzen.
Sie wollen die Menge der Leute, die es beziehen,
exakt
ändern.
Exakt. Und man kann sogar gegenwärtig einfach wieder nüchterne Statistik, Achtung, keine Forderung, sondern ich sage nur einfach, gegenwärtig ist der Regelsatz des Bürgergeldes 24 Euro im Monat höher, als das Existenzminimum wäre. Das heißt, der Steuerzahler zahlt 24 Euro im Monat mehr, als er müsste für den Warenkorb der Grundsicherung.
Wie viel ist das im Jahr?
1 Milliarde.
Könnte man was mitmachen?
Könnte man in die Bildung geben.
Wenn Sie jetzt sagen, okay, fair enough. Sie sagen, es kommt lieber Geld bei den Leuten an, ist mein Job schwieriger. Weil ganz ehrlich, ich muss Ihnen ja nicht sagen, dass ständig gesagt wird, das Geld ist zu knapp, weil das machen Sie ja. Das können Sie mit Ihren Kolleginnen aus den verschiedenen Ministerien ja wahrscheinlich regelmäßig diskutieren. Sie sagen quasi, also ich meine, die Milliarde, die Sie gerade gesagt haben beim Bürgergeld, ich glaube, die ist relativ schnell verbraucht. So, wo müsste man dann, wenn jetzt, wir sagen hier absolute Mehrheit, Sie entlasten bei den Selbstständigen, Sie entlasten beim Mittelstand. Da sind wir, glaube ich, mit 1 Milliarde relativ.
Da kommen wir nicht so schnell vorbei.
Genau. Ja. Allein dann müssen Sie ja noch mehr kürzen bei dem Etats.
Bei 1 Billion Euro Staatseinnahmen, glaube ich, gelingt das, mit denen auszukommen und hier und da auf was zu verzichten. So viele Förderprogramme, Subventionen, wo ich sage, brauchen wir die. Also oft genug geben wir Geld als eine Subvention. Leute kriegen einen Zuschuss vom Staat.
Oder wir besteuern Sachen nicht. Kerosin. Zum Beispiel. Kerosin hat ja keine Mineralölsteuer, oder?
Haben Sie recht, aber das hat, soll ich erklären,
warum? Wettbewerbstechnische Gründe, ne? Irgendwie.
Genau, internationale Übereinkunft gibt es nirgendwo. Würden wir eine Kerosinsteuer einführen, was würde passieren?
Machen das die anderen auch? Oder haben wir einen
Wettbewerbsnachteil? Eher andersrum. Eher würden Leute von Deutschland mit dem Flieger nach Amsterdam fliegen und da erst dann den Interkontinentalflug. Das heißt, es gibt mehr Flugbewegungen zum Nachteil des Standorts Deutschland und des Klimas. Das heißt, wir hätten weniger Umsatz auf den Flügen, auf den Flughäfen, hätten gleichzeitig mehr Flugbewegungen, weil mehr gecarriert wird, wäre fürs Weltklima schlecht.
Also müsste man das, wenn, dann international koordinieren?
Wenn, müsste man es international koordinieren, weil es auch eine internationale Übereinkunft ist. Ist aber im Fußball, würde man sagen, eine Standardsituation. Kommt in meinen Veranstaltungen immer. Kerosinbesteuerung, Dienstwagenprivileg, was kommt noch immer? Diesel.
Standardsituation kann man aber auch sehr gut Tore rausmachen.
Ja. Ja.
Ich glaube, wir haben es vorhin einmal kurz im Einspieler noch gehört.
Vermögen und Erbschaftssteuer.
Genau, das ist eine Sache. Wir hatten ja auch schon viele Kolleginnen und Kollegen aus dem linken Bereich hier sitzen. Philipp Türmer von den Jusos oder Janine Wissler von der Linken. Die waren sofort bei der Erbschaftssteuer. Sie haben gesagt, Arbeit wird in Deutschland viel zu stark besteuert. Da würden sie wahrscheinlich mitgehen.
Ja.
Bei der Erbschaftssteuer haben die gesagt, nee, da muss man ran, da brauchen wir eine Reform. Da ist viel zu holen. Und vor allen Dingen, es gibt Regeln, die sehr, sehr leicht auch umgangen werden können. Würden Sie damit gehen?
Wenn wir die Frage mal sortieren bei der Erbschaftssteuer. Und da würde ich mal sagen, ist es gerecht, Erben stärker zu besteuern und gewinnen wir etwas für Deutschland, wenn wir das tun? Und bei der Frage der Gerechtigkeit, also wir haben ja eine Erbschaftssteuer und die ist auch, wenn es außerhalb der Familie ist, kann man ja gucken, die unterschiedlichen Steuerklassen, da kommt auch was rein. Was wir in Deutschland nicht besteuern, und das ist das, was die meisten Linken triggert, sind die ganz großen Vermögen, die Betriebsvermögen sind. Mhm. Also es kommt ja immer so eine Supermarktkette, die genannt wird, die so und so Milliardäre und so weiter.
Kann schon Aldi sagen.
Dürfen wir Aldi sagen? Okay, alles klar. Aldi Milliardäre und die großen Familienunternehmen und da muss ja, ja die Steuer ran. Viele Hidden Champions im Mittelstand, also wo gute Arbeitsplätze sind, die auf dem Weltmarkt erfolgreich sind, sind äußerst vermögende Familien. Mhm. Mit der Erbschaftssteuer im Generationenübergang würden wir an deren Substanz ran. Und das, finde ich, muss man sich genau überlegen. Erstens ist es gerecht, da würde ich sagen, die Freiheit, über das eigene Eigentum zu verfügen, endet nicht mit dem Tod. Und deshalb bin ich bei der Erbschaftssteuer der Meinung, da muss es gewisse Grenzen ohnehin geben.
Also das ist erstmal so eine also da
wird ja immer gesagt, das ist ja leistungslos. Da wird ja immer gesagt, das ist ja leistungslos. Ich würde sagen, nee, eine Erbschaft ist nicht leistungslos, weil der Erblasser, der hat ja eine Leistung erbracht und entscheidet dann.
Da würden jetzt die Linken sagen, nee, das haben seine Angestellten gemacht, aber das lassen wir jetzt mal außen vor, so wie
genau,
das entstanden
dann,
ist.
Genau, Sie haben recht, das wäre ein typisches linkes Argument. Da würde ich sagen, aber einer trägt dann das unternehmerische Risiko, hat das Kapital, hat schon
aufgebaut.
Die Verantwortung,
ja.
Hat es aufgebaut. Aber da sind wir schnell beim ganz linken Argument und beim Sozialismus. Grüße an die ehemalige Grüne Jugend.
Die gibt es ja nicht mehr.
Ja, die gehen ja jetzt woanders hin, genau. Ja. So, und jetzt ist die Frage, bringt es Deutschland was? Und da würde ich sagen, Vorsicht an der Bahnsteigkante. Wenn wir diesen starken Mittelstand, den wir in Deutschland haben, schwächen, indem wir die Substanz besteuern, ich glaube, wir verlieren mehr, als wir gewinnen können. Die sollen ja weiter Reserven haben, damit im Fall einer Krise, die nicht sofort Leute entlassen. Die sollen investieren, die sollen einfach krisenfest sein und eine gewisse Zukunftssicherheit in unserem Land haben. Wenn die alle 30 Jahre beim Generationenwechsel über eine Erbschaftssteuer die ganze Substanz beim Finanzamt abgeben, schwächen wir die über die Zeit. Und wir schwächen sie vor allen Dingen in Konkurrenz zu den großen Konzernen. Denn die großen Konzerne, die sind ja im Publikumsbesitz. Und die haben niemals einen Erbfall. Die müssen also niemals Kapital abgeben an den Staat. Das heißt, wir schwächen systematisch unsere mittelständische Struktur, die loyal sind zum Standort Deutschland, zu ihrer Belegschaft, die irgendwo im Schwarzwald da ihre Firma haben. Die machen wir nach und nach klein und sorgen dafür, dass in Wahrheit Kapital, Großkapital, gestärkt wird. Da müsste eigentlich auch ein Linker sagen, ich will keine weitere Konzentration des Kapitals, sondern ich will es lieber weiter gestreut haben.
Würden Sie also sagen, dass über die Zeit hinweg man quasi mehr Geld in der Staatskasse hat von diesen Firmen, wenn man sie so lässt, wie sie jetzt sind, als wenn man jetzt eine höhere Erbschaftssteuer ansetzt?
Ja, ich glaube, für den Standort Deutschland wäre es langfristig auch hinsichtlich seiner Wirtschaftskraft von Nachteil.
Also sowohl fürs BIP als auch für den Bundeshaushalt?
Ja, wir haben im Übrigen ja auch eine starke Belastung von Eigentum und Vermögen. Wir haben zwar keine Vermögenssteuer, aber zum Beispiel die Steuern auf den Ertrag aus Vermögen, also die Dividende eines Unternehmens, das ausgeschüttet wird.
Das ist 25% Kapitalertragssteuer oder sowas?
Ja, die sind echt gut drauf und fachlich im Stoff. Allerdings wird es zweimal versteuert. Ja. Wir haben nämlich die Versteuerung im Unternehmen und danach auch bei demjenigen, der die Dividende erhält als Privatperson. Und wenn man beides miteinander addiert, kommt man auf über 48%. Also Achtung, Kapitalerträge werden höher besteuert als Arbeit. Sie sprachen eben von 45% bei der Reichensteuer, 42 Spitzensteuersatz. Und deshalb sage ich Vorsicht, auch der Erwerb von Eigentum in Deutschland, Stichwort Grunderwerbsteuer, wird besteuert. Wir haben eine Grundsteuer auf Eigentum. Also insofern, ich glaube, im internationalen Steuervergleich bringt es nichts zu sagen, oh, guck mal, in der Schweiz gibt es eine Vermögenssteuer, das brauchen wir auch, wenn man nicht sieht, wie sind die anderen Steuerarten.
Hatten wir sogar mal.
Stimmt, ist aufgehoben worden.
Wegen, weil es Probleme bei den Immobilienberechnungen gab oder irgendwie sowas, ne? Irgendwie.
Ja, und es würde heute auch wenig Sinn machen, sie wieder einzuführen, weil es ein bürokratisches Monstrum wäre, weil man müsste ja jedes Jahr bei jeder Steuererklärung feststellen, wie ist eigentlich aktuell der Vermögensbestand. Und dann müsste man überlegen, was kostet das volkswirtschaftlich, diese Erhebung. Und wie viel würde man eigentlich reinbekommen durch eine solche Steuer, wenn sie nicht so hoch ist, dass die Leute sofort aus Deutschland abhauen?
Dann klingelt einer bei Ihnen, sagt, Ding Dong, Herr Lindner, zeigen Sie mal Ihren Weinkeller. Oder
die Gemälde.
Was hängt an Wänden?
Irgendwie sowas, genau.
Spannend. Lassen Sie uns noch kurz einen Ausblick wagen. Wir haben noch genau ein Jahr bis zum planmäßigen nächsten Bundestagswahltermin und das ist der 28. September 2025. Hannes Herz, besteht die Chance, dass die Wahl früher stattfinden muss?
Ich habe da keinen Vorsatz. Solange es möglich ist, Gutes zu bewirken, solange es Gemeinsamkeiten gibt, auf die man sich verständigen kann, dann sollte eine Regierung auch die Probleme, die sich erstellen, lösen.
Mhm. Sie haben vom Herbst der Entscheidung gesprochen. Mhm. Was entscheidet sich da genau?
Wachstumsinitiative. Setzen wir sie so um, wie sie verabredet ist. Wir sind ja mit der wirtschaftlichen Entwicklung nicht zufrieden. Sehen wir sogar, dass Menschen Arbeitsplätze verlieren. Also Wachstumsinitiative, die muss kommen, darf nicht verwässert oder relativiert werden, sondern eher müssen wir noch ein Stück draufpacken. Das andere Thema ist, ich wünsche mir einen parteiübergreifenden Konsens bei der Einwanderungspolitik. CDU, CSU, SPD, Grüne, FDP. Dann werden wir immer noch viel zu tun haben, das umzusetzen. Aber es dürfen sich diese staatstragenden, seriösen Parteien über das Thema nicht zerstreiten, weil dann wählen die Leute sonst aus Wut oder Ungeduld Ränder. Und das dritte Thema ist der Haushalt. Mehr Bildung, Investitionen, Infrastruktur, mehr für die Sicherheitsbehörden, Stärkung Bundeswehr, Entlastung der Bürger, siehe oben, kalte Progression und Schuldenbremse einhalten. So, das sind die drei Themen: Wachstumsinitiative, Migration und der gute alte Haushalt.
Warum glauben Sie, dass bei der nächsten Bundestagswahl, ob die jetzt im nächsten September oder im nächsten März ist, wenn Hamburg wählt, weiß man nicht, warum glauben Sie, dass das Wahlergebnis der FDP deutlich besser ausfallen wird als der jetzige Umfragenstand?
Weil dann die FDP als eigenständige politische Kraft mit ihrem Programm und mit ihrem Angebot für die nächsten 4 Jahre zur Wahl steht. Gegenwärtig wird die FDP, die SPD und Grüne übrigens auch, ja bewertet als Teil einer Konstellation, die jetzt nicht sich der größten Popularität unter den Bürgerinnen und Bürgern erfreut.
Aber das wird dann erst im Wahlkampf dann umgeswitcht bei den Leuten im Kopf?
Ja, weil jetzt gibt es ja auch noch gar keine Wahlprogramme. Gegenwärtig wird noch nicht überlegt, okay, was wird eine nächste Regierung sein? Aber viel spricht dafür, dass es keine Ampel ist, wie der scheidende grünen Vorsitzenden Omid Nuripur ja mit dem Wort der Übergangsregierung zum Ausdruck gebracht hat.
Ich glaube, dem würden Sie dazu stimmen, oder?
Wir haben jedenfalls das, was wir an Gemeinsamkeiten haben, ganz gut vermessen in dieser Wahlperiode, haben aber auch gesehen, es gibt durchaus auch immer wieder Grenzen, wo wir nicht zusammenkommen. Und schon allein arithmetisch haben sich diese Grenzen, die wir gegenseitig uns gezeigt haben, ja auch dazu geführt, dass die Bürgerinnen und Bürger sagen, so, wollen wir im nächsten Jahr mal sehen, wie und in welcher Konstellation das Land noch mehr Dynamik aufnehmen kann.
Wäre es mit Jamaika damals anders geworden? Das frage ich mich regelmäßig.
Es gibt ja keinen Revisionsprozess für gelebtes Leben, aber ich schließe es nicht aus. Armin Laschet kannte ich ja sehr gut. Ich habe 2017 mit ihm in einem Monat eine schwarz-gelbe Regierung damals in Nordrhein-Westfalen verhandelt. Und Armin Laschet ist ein guter Brückenbauer gewesen, auch in Richtung der Grünen. Wer weiß, wie das gewesen wäre. Möglicherweise hätten die Grünen dann noch eine andere Rolle gehabt, wenn Union und FDP, die sich näher stehen, den Grünen gegenüberstünden, während jetzt SPD und Grüne der FDP gegenüberstehen. Wir sind ja quasi die Partei, die...
Der Lone Wolf, so ein bisschen.
Ja, wir kommen jedenfalls aus einem anderen weltanschaulichen Umfeld und die beiden anderen sind sich näher als uns jeweils. Ne? Und wer weiß, wie das gewesen wäre? Wer weiß, wie es gewesen wäre ohne den russischen Angriff auf die Ukraine? Wer weiß, wer weiß, wer weiß? Man muss sich Realitäten stellen und das Leben wird nach vorne gelebt.
So ist es. Am Ende hat sich hier etabliert, dass wir mit einem Song rausgehen. Gibt es einen Track, der Sie durch die letzten Wochen gebracht hat?
Durch die letzten Wochen nicht. Jetzt muss ich mal eben meine Playlist anschauen, wenn Sie wollen.
Ja, aber kein Problem.
Witzigerweise, können Sie sagen, habe ich in den letzten Wochen gerne gehört, Alpha Will und das Deutsche Filmorchester. Die haben nämlich Alpha Will Evergreens nochmal neu mit Orchester aufgezeichnet. Das fand ich ganz gut. Ich bin ja ein Freund elektronischer Musik und gerne auch etwas der analogen elektronischen Musik der 80er Jahre. Da gehört dann auch im weitesten Sinne Alpha Will dazu. Mhm. Das fand ich ganz interessant, als ich über das Album gestolpert bin, dass die das mal mit Orchester umgesetzt haben.
Was ist der beste Song von dem Album?
Ich kann ja sagen, was ich am häufigsten gehört habe. Sounds Like a Melody.
Vielen lieben Dank, dass Sie dabei waren.
Gerne. Da ist er schon.
Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbole im Auftrag von Funk.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Die Polizei geht von einem weiteren Cyber-Kidnapping-Fall aus.
Wir haben den Jungen.
Er weiß. Leviathan.
Habt ihr gedacht? Schwere Verbrechen.
Du warst der Hauptverdächtige im ersten Leviathan-Fall, oder?
Ja, weil Jay mir alle Hex und Erpressungen angehängt hat.
Jay sitzt im Knast.
Und wer steckt dann hinter den Cyber-Kidnappings und der Goldmaster-Page?
Alle privaten Accounts sind da public?
Komplett gespiegelt und offen zugänglich.
Der Scheiß ist überall.
In den krassesten Leaks geht es um Spitzenpolitiker der Regierungsparteien.
Die meisten feiern ihn richtig.
Lauter private Chats von Stars sind online. Inklusive Fotos.
Endlich mal jemand, der handelt, nicht nur labert.
Er schafft das, was die Polizei scheinbar nie gebacken bekommt. Er greift die Unantastbaren an.
Leviathan ging's noch nie um echte Gerechtigkeit.
Was? Er hat eine Knarre!
Ah! Hier ist alles voll Blut.
Ich werde Leviathan vernichten. Damit kommt er nicht davon.
Schreib mich ab. Die neue Staffel. Überall, wo es Podcasts gibt.